ARD Sounds.
Lisa, jetzt wo wir hier zum ersten Mal zusammen im WM-Update zusammensitzen, komme ich natürlich an der Grundsatzfrage aller Grundsatzfragen nicht vorbei.
Jetzt bin ich gespannt.
Ronaldo oder Messi?
Messi.
Schon immer oder nur bist du jetzt gerade biased wegen den ganzen Dingen, die du gerade erlebt hast?
Ja, ich bin da ambivalent in meiner Meinung. Aber tatsächlich sind diese Eindrücke gerade so frisch. Und meine Bewunderung ist gerade so groß für das, was ich da gerade gesehen habe, dass ich schon sagen muss, also ich glaube, auf dem besseren Niveau ist bei dieser WM Lionel Messi.
Ja, aber ich meine ja diese Frage, diese immerwährende Frage.
Eigentlich bin ich ein Ronaldo-Fan.
Ah!
Aber auch nur, weil er mir so imponiert, was er für einen krassen Körper hat. Nein, Spaß, aber weil er einfach so ein Arbeiter ist, weißt du? So,
ja,
ich habe
ja,
immer
ja.
Diese
Argumente kenne ich alle.
Ja.
Ich bin schon immer Team Messi, weil er einfach schon immer der Größte war. Aber wenn es euch so geht wie Lisa und ihr könnt euch einfach nicht entscheiden, dann seid ihr hier genau richtig, denn bei uns kriegt ihr einfach beide. Hier ist das WM-Update. Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 17.06.2026 und hier ist euer täglicher WM-Wecker, das Sportschau-WM-Update und heute mit der großartigen Lisa Tellers. Lisa, schön, dass du auch mal dabei bist.
Howdy und guten Morgen.
Guten Morgen und Lisa wird jetzt auch häufiger hier dabei sein und bevor wir dann auf das, was in dieser denkwürdigen Nacht passiert ist, eingehen, noch ein ganz wichtiger Hinweis, falls ihr das jetzt hier zwischen 6 und 8 Uhr hört. Es läuft gerade Österreich gegen Jordanien und das könnt ihr live hören. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Einfach eben rüber switchen in unseren Sportschau-Livestream auf sportschau.de in der Sportschau-App. Und wenn ihr jetzt später am Tag schon dabei seid, also uns später hört, dann könnt ihr natürlich bei uns auf der Seite auch die Videozusammenfassung finden. Übrigens auch in der ARD-Mediathek und dort findet ihr natürlich auch die drei Tore von Lionel Messi zum 3:0 Sieg von Argentinien gegen Algerien. Lisa, was fällt dir zu diesem Spiel, zu dieser Performance von Leo Messi ein?
Weltklasse.
Wahnsinn, oder?
Ja, Wahnsinn. Ich bin wirklich beeindruckt, weil ich konnte es nicht so genau einschätzen, auf welchem Niveau er ist, weil er natürlich weit weg ist und diese MLS-Liga natürlich auch nicht so präsent für uns alle ist und man das natürlich auch nicht vergleichen kann und nicht so weiß, wie ist das Niveau. Und dann spielt er das erste Spiel bei dieser WM und macht einfach 3 Buden.
Ja, und irgendwie dann auch startet auch direkt mit so einem Traumtor rein, ne? Also gehen wir das Ganze mal chronologisch durch. Wilder Beginn bei dem Spiel. Es wird ja schon ein Tor wegen Abseits aberkannt, irgendwie nach 7 Minuten von Leo Messi. Direkt im Gegenzug macht Faris Chaibi von Eintracht Frankfurt den vermeintlichen Treffer für Algerien. Auch der wird wegen Abseits aberkannt. Und dann kommt dieser Traumpass von Rodrigo de Paul durch die komplette Hälfte, durch die komplette Mannschaft der Algerier hindurch. Ja. Und dann ist es der hier. Leo Messi mit dem 1:0. Und ich ziehe den Kollegen hier mal runter, weil der braucht noch ein bisschen. Dann können wir schon mal.
Wir ziehen ihn gleich nochmal hoch nach einer Minute.
Ja, wir gucken mal, wie lange der jetzt noch so dabei ist. Aber grundsätzlich natürlich, das hat den Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und irgendwie fühlt es sich trotzdem so.
Richtig an.
So, ja, und auch so, als müsste es einfach so, oder?
Ja, es war irgendwie, wir haben eigentlich schon darauf gewartet, oder? Wir haben die ganze Zeit spekuliert. Und
apropos, gucken, ob der noch, ja, braucht noch ein bisschen.
Wie viel Luft muss man haben?
Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Noch wahnsinniger als Leo Messi sind die Fernsehreporter oder Radioreporter in Argentinien. Aber genau, also dieses Selbstverständliche so, ne?
Das, ja. Irgendwie schon. Und er hat irgendwie auch diese Lässigkeit ausgestrahlt, Lionel Messi. Und ganz generell hat Argentinien einfach so eine Abgezocktheit und irgendwie Eingespieltheit, Erfahrung ausgestrahlt. Die haben sich davon irgendwie überhaupt gar nicht beeindrucken lassen von diesen ersten Minuten.
Ja, also zum Spiel selbst muss man eigentlich nicht so viel sagen, nachdem Argentinien dann einmal geführt hat. Ne? Argentinien kontrolliert das Spiel irgendwie komplett. Algerien bemüht sich. Es gibt auch einige, die wirklich gut sind, haben auch gute Chancen hier und da mal. Aber am Ende ist es halt auch irgendwie eine individuelle Frage. Ne? Zwei der drei Messi-Tore sind irgendwie auch dann so mehr oder weniger Torwartfehler. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Lucas Zidane, der Sohn von Zinedine Zidane, begeht halt einfach einen Fehler beim zweiten Tor durch Leo Messi, ja, wo er den Ball so nach vorne abprallen lässt. Messi schiebt ihn an ihm vorbei. Und dann gibt es noch einen Fernschuss von Leo Messi zum 3:0. Und irgendwie, ich bin da eigentlich immer total vorsichtig, was so Titelverteidigung angeht, weil das so ultra kompliziert ist. Aber den traue ich zu.
Das war heute definitiv ein Statement und ein dickes Ausrufezeichen gegen Algerien. Du hast es auch schon gesagt, eine Mannschaft, die wirklich auch hoch einzuschätzen ist oder zumindest von der Klasse her wahrscheinlich sogar der schwerste Gegner in dieser Gruppe. Wahnsinn. Ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich damit nicht gerechnet habe, mit so einer Machtdemonstration dann irgendwie auch.
Ja, es war sein 200. Länderspiel mit 38 Jahren. Und dann stellt er da irgendwie einen Rekord nach dem anderen aus, hat jetzt Miroslav Klose als Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften. Der steht bei 16 Toren. Den Rekord hat er jetzt eingestellt. Ich würde fast drauf wetten, dass der dann leider
aus Deutschland sich... Dafür bekommst du auf jeden Fall nicht viel Geld, dass du darauf wettest.
Bei dieser WM fällt zumindest, wenn Leo Messi sich nicht verletzt und wenn er diese Form halten kann. Also das war schon ein echtes Statement.
Er wird sich definitiv mit Mbappé darum betteln, wer WM-Rekordtorschütze wird. Neuer.
Genau, und damit haben wir Top-Favorit Nummer 1 besprochen und können rübergehen zu Top-Favorit Nummer 2, zu Frankreich gegen Senegal. Hast du den Titelkandidaten gesehen, als der die Franzosen immer gehandelt werden, liebe Lisa?
Nein. Und du?
Also auch nur sehr bedingt, sagen wir mal so. Also in Nuancen schon.
In kleineren Phasen würde ich dir zustimmen, aber das Ergebnis klingt für mich deutlicher, als das Spiel sich angefühlt hat und was ich dann auch tatsächlich gesehen habe.
Wobei man sagen muss, dass der Senegal schon auch gut war, ne? Also es ist schon auch eine richtig gute Mannschaft. Man darf das jetzt, finde ich, auch nicht gering schätzen und irgendwie das gleichsetzen mit, weiß ich nicht, den Kapverdischen Inseln oder so, sondern das ist schon eine ganz andere Qualität.
Ja, wahrscheinlich im Moment die beste afrikanische Mannschaft. Deswegen, ja, war das ein echter Gradmesser für Frankreich. Das stimmt, da würde ich dir... Würde ich dir zustimmen und dennoch fand ich gerade die erste Hälfte von Frankreich sehr enttäuschend.
Ja, also sie hatten Probleme reinzukommen, weil Senegal konsequent im Mittelfeld gepresst hat, mit beiden Stürmern auch den Spielaufbau angelaufen ist, sehr variabel war, sehr, sehr intensiv war. Die beste Chance gibt es ja dann erstmal eigentlich durch diesen Pfostenschuss von Nicholas Jackson nach einem Ballverlust von Kylian Mbappé Mitte der ersten Halbzeit.
Und das kann dir auf die Füße fallen, ne? Wenn das schief geht, weil du hast es ja auch gesehen, Mbappé verliert den Ball, macht dann einen 3-Meter-Sprint und bricht dann ab. Mhm. Und das holen sie dann raus. Und das werden sie dir vor die Füße werfen, wenn das schief geht. Deswegen, da war der kurze Diva-Modus von Mbappé mal wieder an.
Ja gut, er hat sich ja dann dafür irgendwie rehabilitiert später mit mindestens mal diesen 2 Toren, die er dann in dem Spiel gemacht hat. Aber trotzdem, so zur Halbzeit fühlte sich das schon ein bisschen schmeichelhaft an, ne? Dass die Franzosen nicht in Rückstand geraten sind, oder?
Absolut, gehe ich mit. Die besseren Chancen hatte der Senegal und dann... haben sie die Halbzeitpause gut genutzt und umgestellt und das hat man dann auch relativ schnell gemerkt. Olise ist dann mehr in die Mitte gerückt, hat mit Dembélé eigentlich die Position getauscht und hat dann genau das umgesetzt, nämlich einen Weltklasse-Tiefenpass, so würde ich ihn nennen, zum 1:0.
Michael Olise, der Bock hat, der hat auf einmal ein bisschen mehr Tempo drin in seinen Bewegungen, mehr Dynamik. Ja. Das ist eine andere Körperspannung. Jetzt sieht er auf dem linken Flügel Mbappé. Für Frankreich super antizipiert davor von Michael Olise.
Ja, also der Typ ist wirklich, also das kann wirklich seine WM werden, oder?
Ja, ich glaube.
Das hat er schon in diesem Spiel angedeutet.
Das kann halt wirklich auch für den Ballon d'Or dann am Ende so ein bisschen nochmal die letzten Prozente vielleicht rauskitzeln.
Also dieser Pass, den spielen, keine Ahnung, den spielt glaube ich nur der. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Das ist so ein Diagonalpass durch eine Gasse, 25 Meter lang, an drei gegnerischen Spielern vorbei, durch so einen ganz engen Kanal, genau in den Fuß am 5-Meter-Raum, Kylian Mbappé, also das ist, für den war es dann am Ende einfach, das Ding im Tor unterzubringen. Das, was Olise da vorher gemacht hat, ist wirklich Weltklasse. Einen anderen Begriff gibt es dafür nicht und davon hatte der halt in dem Spiel auch wirklich mehrere Szenen.
Ja, hat sich definitiv ausgezahlt, dass sie da auch nochmal was verändert haben. Und dennoch, wenn es dann 1-1 steht, dann sieht das Ganze auch nochmal anders aus. Dann kippt das Momentum. Also Jackson auch mit einer Megaszene, wo er den direkt nimmt und abzieht, ist es abseits. Müssen wir gar nicht länger drüber reden, aber definitiv sehenswert auch.
Ja, Chancen hatte der Senegal auf jeden Fall, nicht nur diese Ausgleichschance. Am Ende gewinnt Frankreich dann relativ souverän und ist trotzdem nicht Tabellenführer, weil ein anderes Team auch sehr souverän gewonnen hat, nämlich ein anderer, naja, an der Stelle ist es nicht dieselbe Ebene Favorit, aber Mitfavorit, Norwegen besiegt den Irak mit 4-1.
Oder um es auf Norwegisch zu sagen, roah.
Ja, genau. Das, was ihr hier hört, sind die norwegischen Fans, die dazu bei jedem auf der Tribüne sitzen und rudern. So, und das hat für mich so das Potenzial, so dieser ikonische Fan-Move zu werden, wie es, weiß ich nicht, bei der Euro 21 waren es ja die Isländer mit dem Hu immer, ne?
Definitiv, war irgendwie ganz geil. Sind zum Sieg gerudert, könnte man auch sagen.
Wo sie nicht geschwommen sind.
Nee, das ist wirklich. War auch wieder eine Haaland-Show, also auch der mit einem Doppelpack. Also auch das wird ein enges Rennen, wer am Ende sich sozusagen die inoffizielle Torjägerkanone holt. Das war schon dann auch vor dem Tor wieder Spitzenklasse, wenn nicht sogar Weltklasse, vor allen Dingen auch dann von Haaland. Aber, und das gehört auch dazu, der Irak hat es richtig gut gemacht.
Ja, auch wieder ein richtig gutes Spiel. Gerade in der Anfangsphase der Begegnung hatte Norwegen echte Probleme. Am Ende ist es dann schon irgendwie auch individuelle Klasse. Das und dann auch irgendwie ein bisschen Unaufmerksamkeit, ein Fehler im Spielaufbau sorgt dafür, dass der Irak halt eben nicht mit einem Unentschieden in die Pause geht, sondern kurz vorher noch das 1-2 kassiert. Und in der zweiten Halbzeit macht Norwegen es dann ein bisschen abgezockter und trotzdem fühlt sich dieses 4-1 mit den 2 Toren von Erling Haaland irgendwie auch ein bisschen zu hoch angemessen am Spielverlauf.
Ja, würde ich auch sagen. Also mindestens mal 60 Minuten hat der Irak richtig gut mitgehalten und du hast es gerade gesagt, am Ende sind es dann kleine individuelle Fehler, die dann auf dem Niveau eben auch bestraft werden und dann vielleicht auch dafür sorgen, dass es am Ende ein bisschen zu hoch auch ausfällt mit 4-1.
Jetzt spielt Norwegen gegen den Senegal, Frankreich gegen den Irak. Aber wie schätzt du das ein? Kann Norwegen den Franzosen wirklich im Kampf um den Gruppensieg gefährlich werden?
Ich war sehr gespannt auf dieses Spiel heute, weil sie ja, du sagst es auch, irgendwie so mit als, ich will nicht sagen Geheimfavorit, sondern eher im erweiterten Kreise so auch genannt wurden. Ich finde, mit dieser Offensive und auch mit dieser Weltklasse da vorne drin, auch in Person von Erling Haaland, können sie definitiv gefährlich sein, denn auch die Defensive der Franzosen ist nicht komplett sattelfest.
Ja, die aber natürlich sich einem noch anderen Kaliber hat stellen müssen an diesem Spieltag, ne? Und trotzdem, ja, das ist ein spannendes Rennen in dieser Gruppe, was wir sehr, sehr interessiert verfolgen werden. Genau wie den zweiten Spieltag in einer ganz anderen Gruppe, nämlich bei der deutschen Mannschaft. Und jetzt geht's endlich los mit der Elfenbeinküste. Jetzt ist dieser ganze Freizeitkram mal erledigt. Jetzt
endlich wird wieder gearbeitet.
beim DFB. Wobei Joshua Kimmich gestern, der war bei der Pressekonferenz, gesagt hat, ja, man hat dann, wenn man so ein bisschen Freizeit hat, auch nochmal den Blick für die schönen Dinge des Lebens.
Die immergrüne Magnolie ist hier sehr auffällig, falls ihr die schon entdeckt habt. Noch nicht? Krasser Baum, kenne ich so nicht aus Deutschland. Müsst ihr mal drauf achten. Die Magnolie ist hier sehr auffällig.
Kennst du die Magnolie?
Nein, ich wollte dich das zuerst fragen, Lisa.
Ich kenne sie, weißt du warum?
Nee.
Hier in Deutschland gibt es die und die werden so rosa und sehen dann so ein bisschen aus wie die Kirschblüten und ist dann ein schönes Fotomotiv. Gerade so kannst du dich vorstellen und ein paar schöne Fotos machen. Deswegen kannte ich sie, aber ich kenne sie nicht so in diesem Weiß, wie Joshua Kimmich gerade beschrieben hat. Ich kenne sie nur so leicht rosa.
Ich verstehe gerade gar nichts. Aber ist auch okay.
Google mal und schau dir das mal an.
Ja, wobei, gerade Joshua Kimmich und David Raum sind ja die Botaniker im deutschen Team. Vielleicht sollte ich mir auch einfach eines von deren TikTok-Videos geben.
Die ranken ja, die haben jetzt zuletzt Pflanzen gerankt. Wobei man da sagen muss, die kannten 3/4 davon auch nicht. Also so grün ist der Daumen vielleicht auch nicht. Hast du Pflanzen überhaupt zu Hause?
Muss ich das beantworten? Achso, darf man jetzt, ne?
Ja, darfst du.
Ja, ich habe ein paar Pflanzen zu Hause. Leute, wir haben ja, jetzt sind wir schon wieder in diesem Freizeitmodus. Wir wollten doch jetzt endlich uns mal fokussieren auf die Elfenbeinküste. Welches Bauchgefühl hast du, wenn du an die Elfenbeinküste denkst im Zusammenhang mit der deutschen Mannschaft?
Ein entspanntes, ehrlicherweise.
Echt?
Ja, einfach weil das erste Spiel gewonnen worden ist. Und es ist ja irgendwie traditionell immer so, dass das zweite dann so dieses Knifflige ist und das Schwere oft von den Gegnern her. Also so aus der Vergangenheit. Und eigentlich ist so, es ist doch entspannt so. Das erste Spiel wurde gewonnen und wir kennen es auch aus der Vergangenheit, auch wenn es ein Unentschieden gibt, ist das ja noch gar nicht tragisch. Und ich finde, glaube ich, das lässt mich einfach ein bisschen ja, gespannt darauf und entspannt drauf schauen.
Hast du das erste Spiel von der Elfenbeinküste gegen Ecuador gesehen?
So halb, ehrlicherweise.
Wir machen ein kleines Rätsel. Über welchen Spieler redet Joshua Kimmich hier?
Sein Dribbling ist schon außergewöhnlich, wie er da auch so ein ja, so ein Start-Stopp-Dribbling hat, also so ein bisschen wie Kingsley auch früher bei uns bei Bayern, da einfach extrem beschleunigt, dann den Gegner wieder ausbremst, um dann wieder zu beschleunigen.
Schon schön, wie er über ihn spricht, ne? Wie gut er ihn beschreiben kann. Und er kennt ihn aus der Bundesliga, Diamande. Oder spreche ich ihn falsch aus?
Also ich bin der Meinung, der heißt Diamande.
Okay, dann nehmen wir das, was du sagst.
Aber du kannst ihn nennen, wie du möchtest, Lisa. Das ist ein freier Podcast hier.
Ja, ich nenne ihn Diamande. Das klingt okay. Irgendwie majestätisch.
Ist okay, aber wenn du jetzt an Jan Diamande, darf ich ja Diamande sagen?
Ja,
darfst
du.
Okay, wir wissen, über wen wir reden. Wenn du jetzt an Jan Diamande denkst, bleibst du dann so entspannt?
Nein. Da hast du mich. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist jetzt so ein Gradmesser auch, glaube ich, für die deutsche Abwehr. Und deswegen, darauf bin ich tatsächlich gespannt, gerade so in der Restverteidigung und auch in Umschaltsituationen, hat er einfach ein brutales Tempo und wird die deutsche Abwehr auch challengen. Und das wird, glaube ich, dann auch ein Fingerzeig sein, wie sattelfest sie dann wirklich ist. Und da sollte man auf jeden Fall vermeiden, in 1:1-Duelle kommen zu müssen.
Wie wir das anstellen können oder wie die deutsche Mannschaft das anstellen kann und was das auch für das Personal, das der Bundestrainer auf den Platz schickt, bedeutet, darüber werden wir in den kommenden Tagen sicher noch ganz, ganz ausführlich sprechen. Wir freuen uns auf jeden Fall, also ich zumindest, Lisa, ich kann da jetzt nicht für dich sprechen, aber vielleicht siehst du das ja auch so. Ich freue mich schon sehr auf dieses Spiel.
Wir freuen uns.
Okay, dann sind wir doch einer Meinung. Das ist doch super. Und einer Meinung sind wir auch, wenn wir jetzt den nächsten Programmpunkt uns vornehmen. Denn wir müssen jetzt auch nochmal schauen, was steht eigentlich heute auf dem Programm, beziehungsweise was liegt in der kommenden Nacht so an. Und da sind zwei Top-Teams, zwei absolute Top-Teams, ja. Zwei Mitfavoriten.
Ja.
Der eine sogar noch ein bisschen mehr als der andere, die in dieses Turnier starten. Und wir schauen mal als erstes auf die Begegnung Portugal gegen Kongo. Um 19 Uhr kriegt er im ZDF zu sehen oder bei uns in der Sportschau-App und in ARD Sounds in voller Länge zu hören. Und da startet ja Cristiano Ronaldo ins Turnier mit Portugal in Houston gegen die Demokratische Republik Kongo. Mit dabei sein, das ist sicher, wird unser Kollege Philipp Hofmeister im Stadion. Philipp, grüß dich. Wie ist es in Houston?
Howdy und liebe Grüße aus Texas. Naja, es ist ein bisschen kompliziert hier, so in Summe, möchte ich mal sagen. Also entweder es ist wirklich brutal heiß oder es ist wie jetzt die letzten zwei Tage absolute Unwetterwarnung. Wir haben einen Tropensturm, der auf uns zurast. Wir haben eine Überflutungswarnung. Also von den Rahmenbedingungen her könnte es ein bisschen entspannter sein in Texas. Aber die Menschen sind nett, alle haben lustige Hüte auf und das ist auch ganz fantastisch hier.
Wie fantastisch steht es denn um das portugiesische Team? Also welchen Eindruck machen sie denn auf dich?
Also für mich gehören die zu den absoluten Top-Favoriten. Nicht nur mit Blick auf die Marktwerte, nur Frankreich und Spanien haben einen wertvolleren Kader hier bei dieser WM mit an den Start gebracht. Aber was mich beeindruckt, ist vielmehr das, was rund um CR7, rund um Cristiano Ronaldo tatsächlich passiert, was für eine brutal gute Mannschaft das ist, auch in der Breite. Die haben allein 3 Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain in der Startelf mit Vitinha, einem der besten, vielleicht sogar momentan auch der beste Mittelfeldspieler der Welt, mit Nuno Mendes und mit Joao Neves. Also das ist eine brutal gute Truppe. Die spielen alle bei internationalen Top-Clubs und sind tatsächlich auch in so einer perfekten Mischung zusammengestellt, finde ich momentan, zwischen den Arrivierten, den Routinierten und eben so einer spannenden, jungen, neuen Generation. Und wenn Portugal hier gut reinkommt in dieses Turnier, dann glaube ich, ist tatsächlich eine Menge möglich.
Ja, und wie gibt sich CR7 so vor seinem letzten Tanz? Was macht der für einen Eindruck auf dich?
Ja, CR7 ist CR7. Der ist über alles erhaben. Er strahlt natürlich diese Einzigartigkeit auch hier jetzt aus, keine Frage. Er wird bewundert, er wird bejubelt. Das kennt er natürlich seine ganze Karriere über schon. Aber was mir nach wie vor imponiert, mit 41 Jahren, guckt euch mal den Body an von diesem Typen. Also ich weiß, wovon ich rede, mit Anfang 40 so auszusehen, das hab nicht mal ich geschafft. Das schaffen die wenigsten von uns, würde ich mal behaupten.
Ich sag da nichts.
Und der ist einfach so brutal in Form. Nach wie vor. Aber die Frage, ihr zwei, die große Frage, die Welt ist, wie viel CR7 Ego-Show verträgt diese portugiesische Mannschaft? Und wenn der Superstar bei seiner letzten WM sein Ego so ein bisschen runterschrauben kann, dass diese Mannschaft in Summe als Mannschaft besser funktioniert, dann traue ich den Portugiesen wirklich sehr, sehr viel zu.
Jetzt haben wir viel über Portugal gesprochen. Lass uns auch mal über die Demokratische Republik Kongo sprechen. Seit 52 Jahren erstmals wieder bei einer WM dabei. Das ist ja ein krass historischer Erfolg für diese Mannschaft, für dieses ganze Land. Haben die das Potenzial, Phil, vielleicht so zum Kap Verde 2.0 zu werden? Was sagst du?
Also die sind besser, als man denkt tatsächlich. Die haben durchaus namhafte Gegner besiegt in den letzten Jahren. Ägypten beispielsweise beim Afrika-Cup haben Kamerun in der Qualifikation hinter sich gelassen. Werden die Leoparden zu Hause genannt, sind physisch extrem stabil, sehr resilient, ihre Art zu spielen. Die sind ganz, ganz schwer zu schlagen, haben auch ein paar Jungs dabei, die bei internationalen Top-Clubs kicken, auch in der Premier League. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, beim Kongo momentan, wenn man guckt, was bei denen in der Heimat los ist, dieser Ebola-Ausbruch, diese schlimmen, schlimmen Bilder, die uns da erreichen aus dem Kongo, und auch wenn die wenigsten von denen allzu viel Zeit zu Hause verbringen, weil sie eben im Ausland spielen, die wollen auch für ihr Land spielen. Die wollen dreimal 90 Minuten für ein bisschen Ablenkung zu Hause sorgen. Die haben eine Mission, die spielen nicht nur Fußball, sondern die wollen ihre Menschen ein Stück weit mitnehmen auf diesem Weg. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Dieser Faktor, dieser Ansporn, das kann tatsächlich eine ganz besondere Kraft nochmal auslösen.
Ja, und es klingt dann ja auf jeden Fall erstmal nach einer ordentlichen Aufgabe für Portugal und für CR7 zum Auftakt in seine mutmaßlich, weiß man ja nie
so genau.
Man
weiß ja nie bei ihm, ne?
Letzte
Welt. Man weiß es wirklich, man weiß es nicht.
Ja. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass Phil Hofmeister die Portugiesen auf diesem Weg als Reporter begleiten wird und heute hautnah im Stadion dabei sein wird, wenn Portugal spielt zum Auftakt in diese Weltmeisterschaft. Phil, mein Lieber, viel Spaß dabei und pass auf dich auf bei den ganzen Unwetterwarnungen da und so.
Jo. Genau, howdy aus Texas und vielleicht kann ich Trikottausch oder im Idealfall Körpertausch machen mit CR7. Ich werde alles
geben. Körpertausch ist auch wirklich gut.
Den würde ich auch nehmen an seiner Stelle.
Ja, an seiner, an deiner nicht.
Naja.
Aber gut.
Aber ich mag howdy auch. Irgendwie ist das eine schöne Begrüßung, howdy, die wir einführen sollten.
Alles klar, können wir ja zur Verabschiedung gleich auch machen. Aber bevor wir howdy sagen, Leute, müssen wir natürlich noch unbedingt über England sprechen, denn auch die starten heute ins Turnier und zwar gegen Kroatien. Auch schwieriges Auftaktspiel so, ne?
Voll, vor allen Dingen, weil Kroatien irgendwie gerade bei den großen Turnieren immer jetzt so ein bisschen so nervt, ne? So, die sind irgendwie immer weit mit dabei und sind irgendwie ein bisschen eklig auch.
Ja, sogar Dritter geworden bei der WM, ja, in Katar. Um 22 Uhr heute. Auch das könnt ihr im ZDF sehen oder auch bei uns hören in kompletter Länge in der Sportschau-App und in ARD Sounds. Die Engländer mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel. Sind sie für dich Favorit?
Ich habe die tatsächlich bei mir ganz oben auf der Liste. Also ich höre da ja immer so gerne zu, was die Experten sagen, aber für mich sind die sehr weit vorne tatsächlich. Und warum? Auch wegen Thomas Tuchel, glaube ich. Weil er einfach so einen pragmatischen Ansatz auch wählt und man auch schon in der Quali gesehen hat, 0 Gegentore kassiert. Ja, also er liefert einfach Ergebnisse. Und darauf bin ich gespannt, wie sie das jetzt umsetzen können. Ich hatte sie bei der EM auch lange begleitet und da sind sie auch bis ins Finale gekommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, sie sind jetzt langsam auch mal reif. Zumindest mindestens mal fürs Halbfinale.
Ja, also das ist natürlich so klassischer Thomas Tuchel-Fußball der letzten Jahre, muss man ja sagen. Nicht besonders spektakulär.
Ja.
Bisschen wie bei den Bayern, als er da war. Ja. Ne? Also Ballbesitzfußball, ja, aber jetzt nicht zwingend auf besondere Progressivität ausgerichtet. Nicht besonders temporeich, aber am Ende irgendwie effektiv. Und er hat halt auch eine, ja, keine Ahnung, also er hat ja Spieler zu Hause gelassen. Da würden andere... würden da eine halbe Nationalmannschaft mitfüllen. Ne?
Ich glaube, das ist auch das Gefährliche, ne? Dass die Stimmung natürlich dann schnell auch kippen kann. Im Moment hat er sie so ein bisschen auf seiner Seite, eben weil er die Ergebnisse liefert. Aber du hast gerade angesprochen, ne? Ob jetzt Fanliebling Phil Foden zum Beispiel, Maguire, Cole Palmer, da gibt es ja mehrere. Also Trent Alexander-Arnold, die sind ja alle nicht mit dabei. Und es sind alles Spieler, die... Da klingelt sofort bei jemandem, bei einem Fan, finde ich, bei einem Fußballfan, wo du dir denkst, krass, dass er sich das getraut hat.
Ja, Thomas Tuchel, ich finde, also dass er, ich finde das immer noch das Beeindruckendste an in seiner Karriere, dass er die Champions League damals gewonnen hat mit Chelsea, mit einem für Champions League-Verhältnisse damals
eher durchschnittlichen
Underdog-Team sogar. Ich finde, das ist was, und das ist ja auch wieder K.O.-Modus. Also ich finde, man kann ihm da vertrauen, aber das scheinen in England jetzt ja nicht wirklich alle zu tun, wenn man so der aktuellen Berichterstattung glaubt, denn er scheint ja schon mit Blick auf das Ende dieses Turniers zu wackeln. Wenn er jetzt den Titel holt, sieht es wahrscheinlich anders aus, aber das, so richtig fest im Sattel sitzt er ja nicht.
Nee, das hat man jetzt auch nicht so rauslesen können aus den letzten Äußerungen, auch von den Verbandschefs. Es wird einfach drauf ankommen, ob er liefert oder nicht. Und ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar zu Julian Nagelsmanns Position. Irgendwie auch komisch, ne? Tuchel und Nagelsmann irgendwie kleben die immer ein bisschen aneinander und gehören irgendwie zusammen.
Ja, wie so ein unfreiwilliges Paar.
Ne? Ja,
das stimmt. Sie spielen gegen die Kroaten und da ist die nächste Legende, die möglicherweise den Abschied von der großen Bühne gibt, Luka Modric. Was traust du den Kroaten zu? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, Kroatien ist bei großen Turnieren eigentlich immer ein Team, das man auf der Rechnung haben muss.
Total. Und ich glaube auch, dass sie wieder eine gute Rolle spielen werden. Und auch alleine, wenn man einfach mal so die Namen durchgeht, wen sie da immer noch in ihren Reihen haben, auch rund um Luka Modric, auch viele, die man auch aus der Bundesliga noch kennt. Luka Vucevic bin ich gespannt. Mhm. Andrej Kramaric auch irgendwie. Also Ivan Perisic, den gibt's auch noch, ja. Auch der hat in Eindhoven eine überragende Saison gespielt. Also da sind schon auch noch einige Namen mit dabei, die man kennt als Fußballfan. Und ich kann ihnen auf jeden Fall eine gute Rolle zutrauen, ja.
Ja, ein bisschen Verletzungspech, ne? Josko Guardiol war jetzt lange verletzt mit seinem Schienbeinbruch. Mateo Kovacic sogar Achillessehne gerissen gehabt.
Na ja.
Das ist was dann mit Sicherheit jetzt nicht total positiv dazu beiträgt, aber so insgesamt ist es auf jeden Fall auch spannend, wie sich die Kroaten schlagen werden. Zum Auftakt gegen England heute Abend. Und dann gibt's noch weitere Spiele, die jetzt für euch vielleicht nicht die allerersten auf der Prio-Liste sind, aber auch da kann man Argumente dafür finden, sich die vielleicht sogar zu geben. Ghana gegen Panama, liebe Lisa, warum schaust du dir das an?
Weil eigentlich so die letzten Spiele gezeigt haben, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, wo es nicht dieses Underdog und großer Favorit gibt, dass die meistens richtig spannend waren und torreich. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Ghana gegen Panama ein richtiger Kracher wird.
Echt? Richtiger Kracher?
Ja, zumindest so ein 2-2 oder so.
Ja. Und dann haben wir noch Usbekistan gegen Kolumbien.
Ja, Usbekistan erstmals bei einer WM dabei. Einer von diesen vier Neulingen. Hm. Freue ich mich irgendwie auch drauf. Habe ich nicht viel zu gefunden. Also mir sagten die Namen jetzt auch nicht so viel.
Du, ich hab das Testspiel gegen Holland gesehen und da fand ich sie wirklich echt okay. Also die haben den Holländern das Leben schon sehr, sehr schwer gemacht und die Niederländer haben auch nur wegen durch zwei Elfmeter gewonnen. 2-1. Das ist schon, also auch halt irgendwie, wie man die Underdogs jetzt bei diesem Turnier halt sieht. Ne? Stabile Ordnung, sehr, sehr physisch. Reiner Umschaltfußball, aus tiefen Ordnungen versuchen schnelle Leute direkt in den Lauf oder ins Laufen zu bekommen. Und das kann durchaus dann auch dem einen oder anderen Probleme bereiten. Und
ja, zumal Kolumbien ja auch irgendwie dann mit dieser Favoritenrolle auch erstmal klarkommen muss, ne? Und dass sie ein Stück weit auch das Spiel machen müssen. Also das wird für die mit Sicherheit auch herausfordernder, als man vielleicht denkt jetzt.
Bei Kolumbien ist immer noch James dabei.
Das ist auch krass, ne?
Ja, ja gut.
Und der Luis Diaz, ne? Können wir auch nochmal
genau,
ein Auge
drauf werfen. Genau, Luis Diaz ist auch dabei. Ja, James, WM-Torschützenkönig 2014 und 12 Jahre später. Vielleicht ist es also auch das seine letzte Weltmeisterschaft, wer weiß. Auf jeden Fall gibt es Gründe, sich diese Spiele anzuschauen. Und ich kenne zwei, die beide Spiele definitiv durchsuchten werden.
Wir beide.
Genau, wir beide. Wir machen das nämlich und dann erzählen wir euch morgen früh darüber, wenn ihr selbst nicht dazu gekommen seid. Aber dafür habt ihr ja uns.
Howdy.
Howdy, macht's gut.